Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 des Regionalliga Nordost Podcasts. Wir sprechen über den 20. Spieltag in der Regionalliga Nordost, der bisher 7 Spiele zu bieten hatte, denn es gab mal wieder Spielausfälle. So konnten am Freitag die Partie zwischen der VSG Altklinike und dem SV Babelsberg 03 sowie am Samstag die Partie zwischen Tennis Borussia Berlin und Lok Leipzig nicht stattfinden. Und wir, die über die verbleibenden 7 reden, das ist neben meiner Wenigkeit Markus. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, schön, dass du da bist und dass du guten Tag sagst, denn ich vermute, es ist die früheste Aufnahme, die wir je gemacht haben. Heute dann mal etwas eher als sonst. Deswegen heute in dieser Folge auch am Aufnahmetag das Spiel zwischen Lok Leipzig und Babelsberg kein Thema, dass wir bei unserer normalen Aufnahmezeit dann wenigstens noch das Ergebnis hier reinbringen könnten. Das ist heute mal nicht möglich. Aber wir hatten trotzdem 7 Spiele am Wochenende und das war zeitweise ganz interessant. Und los ging es am Freitag mit dem Spitzenspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem Chemnitzer FC. Und ja, ich hatte es bereits vorausgesagt und ich bin da ja die ersten Tage ganz gut reingestattet mit meinen Tipps aus der letzten Folge, dass die beiden sich 0-0 trennen. Alle hatten zwar ein Unentschieden, aber ich war dann exakt richtig. Und in meinen Augen zumindest war das auch ein Spiel, das das Prädikat torlos auch verdient hat. Oder siehst du das ganz anders?
Das sehe ich tatsächlich ganz anders. Also unentschieden ist wahrscheinlich noch okay, aber der BFC war da zeitweise schon sehr nah an einem Heimerfolg dran, an dem nächsten Heimerfolg, die sie ja dieses Jahr schon öfter mal feiern konnten oder in den letzten paar Wochen und Monaten. Also vom Chemnitz kam nicht sonderlich viel. Am Anfang gab es da mal ein, zwei Schüsschen, aber man hat einfach gemerkt, dass Kürzicek und Brückmann gesperrt fehlen, rot gesperrt, beziehungsweise in der fünften gelben, im Falle von Brückmann. Und da ging einfach nicht sonderlich viel nach vorn. Da hat man sich dann wirklich darauf verständigt, dass man ja hinten sicher stehen möchte. Und so haben sich auch dem BFC viele Räume geboten. Und der BFC hat es auch gut gemacht, auch wenn es in der ersten Halbzeit noch nicht so viele Großchancen gab. Gerade in der zweiten Halbzeit war der BFC in meinen Augen klar spielbestimmt. Nicht zuletzt dann auch natürlich ab der 83. Spielminute, als dann Paliuka mit einem dummen Foul die gelb-rote Karte gesehen hat. Aber wie gesagt, in meinen Augen ist der BFC hier auf jeden Fall die bessere Mannschaft und Chemnitz kann froh über den Punkt sein und der BFC wird sich da auf jeden Fall viel mehr drüber ärgern als die Gastmannschaft.
Auf jeden Fall. Also ich gehe so weit mit, dass im zweiten Durchgang schon mehr kam vom BFC Dynamo, aber die brenzligste Situation, die hatte Chemnitz definitiv im ersten Durchgang zu überstehen, als Duncan nach einer Ecke die wohl größte Chance hat, die Kurt auf der Linie an den eigenen Pfosten klärt. Das in meinen Augen die mit Abstand gefährlichste Szene. Und sonst ja, war der BFC mit Sicherheit die bessere Mannschaft, aber es waren jetzt wenige Situationen, wo ich gesagt habe, oh ja, das war jetzt die hundertprozentige oder Riesengelegenheit, die sie ausgelassen haben. Weswegen ich dann sage, ja, es war für mich irgendwo zum gewissen Grad 0-0-Spiel, auch wenn, das hast du völlig richtig gesagt, der BFC durchaus die bessere Mannschaft war.
Also bei dem 0-0-Spiel oder Prädikat 0-0-Spiel, typisches 0-0-Spiel, würde ich dir, wie gesagt, widersprechen. Dafür war mir der BFC einfach nach vorne auch viel zu aktiv und Chemnitz nach hinten halt, oder nach vorne zu passiv. Deswegen, wenn das eine Mannschaft gewinnt, dann der BFC. Unentschieden geht wahrscheinlich auch okay, weil der BFC hatte diese eine wirklich ganz klare Torchance hatte, aber in der Masse waren sie da schon die überlegene Mannschaft. Ich glaube, das ist fast nicht von der Hand zu weisen. Und wie gesagt, für die Gastmannschaft aus Sachsen war das auf jeden Fall ein freudiger Punktgewinn. Für den BFC war es ein, ja, waren zwei verlorene Punkte im Endeffekt. Man ist ja jetzt nach dem Spieltag oder soweit wie jetzt gespielt wurde, auf Platz 5 mit 33 Punkten. Hätte bis auf 3 Punkte an Rot-Weiß Erfurt ranspringen können, auch wenn man noch 2 Spiele mehr bereits absolviert hat. Währenddessen war ja Chemnitz dann nach Freitag Tabellenführer vorzeitiger. bis Sonntag dann Erfurt ins Geschehen eingegriffen hat. Jetzt sind sie gerade Tabellendritter mit einem Spiel mehr und 2 Punkten weniger. Also Chemnitz ist immer auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Und wenn jetzt dann irgendwann Kürtitschek und vor allem Brückmann wiederkommen, dann wird es nach vorne beim CFC auch wieder viel besser aussehen.
Genau, und Brückmann wird ja im nächsten Spiel schon wieder mit dabei sein. Die Gelbsperre hat er ja abgesessen. Kötschicek weiß ich ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf gar nicht, wie lang seine Rotsperre ist. Und jetzt fehlt eben noch Pajuka, der dann ja quasi als Ersatz vorn drin war. Also interessant, dass da in der Offensive die Löcher entstehen aufgrund von Platzverweisen und gelben Karten beim CFC. Aber ja, das ist, wenn du die Tabellensituation ansprichst, glaube ich auch nochmal sehr, sehr interessant. Nicht nur aufgrund des Spielverlaufs, sondern auch eben aufgrund der tabellarischen Situation sind das eher 2 verlorene Punkte für den BFC Dynamo. Denn das ist dann ja auch die logische Konsequenz. Im Falle eines Heimsiegs wären sie ja punktgleich mit Chemnitz gewesen. Jetzt sind sie eben noch 3 Punkte hinten dran. Aber das ist auch die Frage, oder die sich ja gestellt hat. Ostsport hatte die ja bereits letzte Woche beantwortet, aber der BFC, der ist oben schon wieder mit dabei. Und das hätte man, sage ich mal, zur Mitte der Hinrunde nicht gedacht, dass die da nochmal sich irgendwo mit einfinden.
Ja, ganz richtig. Ich meine, wem sagst du das? Also ich hätte Backhaus ja nach, weiß ich nicht, 5 bis 7 Spielen hatte ich ihn, glaube ich, schon 2, 3 Mal gefeuert. Und das haben wir ja auch schon öfter erwähnt, sehr beachtlich, wie sich der Vorjahresmeister mittlerweile gefangen hat. Dennoch, sie sind Fünfter und spielen gut. Das kann man nicht von der Hand weisen, aber sie haben halt genauso wie Jena, das jetzt ein Platz vor ihm ist, ein Platz und ein Punkt, bereits 20 Spiele absolviert, Erfurt hat 18 und Cottbus sowie Chemnitz haben 19. Das ist halt gerade das Problem, was mich auch tierisch nervt mit dieser Tabelle, die so komisch ist, weil einfach viele Mannschaften noch Nachholspiele haben. Und bis wir da ein bereinigtes Bild haben, wird es noch ein paar Wochen dauern. Und dann, wenn da jetzt alle ihre Nachholer verlieren sollten, dann kann man sagen, okay, der BFC ist nur 5 Punkte dahinter. Aber es können halt auch mit einmal 11 sein, wenn Erfurt bei der Nachholer gewinnt. Und dann ist da erstmal nichts mit oben angreifen.
Ja, definitiv. Also, das ist eh so ein Punkt, wo wir dann sehen müssen. Und das Jahr kann ewig dauern. Wir haben ja gesehen, wir hatten jetzt dieses Wochenende wieder 2 Spielabsagen. Man weiß ja nicht, ob da auch mal wieder was kommt in den nächsten Wochen noch. Und eh da alles nachgeholt ist, wird sich mindestens bis Mitte März ziehen. Und dass wir dann da Übersicht haben. Natürlich dann auch für Teams wie gerade Rot-Weiß Erfurt dann die Frage, wie gehen Sie um mit den englischen Wochen, die Sie denn haben, mit dem hohen Spielrhythmus, dass das dann irgendwo vielleicht mal schiefgehen kann. Es bleibt spannend. Das ist völlig klar. Aber dann würde ich sagen, wechseln wir mal zur zweiten Partie am Freitagabend. Und da hat Chemie Leipzig den FSV 63 Luckenwalde empfangen im Alfred-Kunze-Sportpark und überraschenderweise gab es einen Erfolg für Luckenwalde, zumindest für viele überraschend. Ich hatte es ja so getippt in der vergangenen Folge, auch mit genau dem Ergebnis. Und es war zunächst Phil Butendaich, der in der 30. Minute seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Und dann gab es direkt den Doppelschlag Christian Flath per Elfmeter. Mit dem 2:0, so ging es dann in die Halbzeit. Chemie wurde im zweiten Durchgang besser, aber es kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Manasseh Eschel. Und wie so oft bei Spielen, in denen jemand vom Punkt angetreten ist, die allererste Frage: War das für dich ein berechtigter Elfmeter zum 2:0 für Luckenwalde?
Ja, mir wurde ja bereits am Freitag erzählt, dass man sich das dringend mal ansehen müsste. Und ich habe da natürlich vorhin auch extra die Brille aufgesetzt und eine Lupe noch davor gehalten, um mir das anzugucken. Und Fakt ist, die Berührung ist nicht sehr stark. Allerdings, wer wurde gefoult? Hast du es im Kopf? Ich weiß es gerade nicht ganz sicher. Du hast es auch nicht im Kopf. Das habe ich uns beide erwischt quasi. Auf jeden Fall
Doch, es war der Neuzugang Gollnack.
Okay, Gollnack wurde ja erwischt und er war halt im Vollsprint und da reicht halt eine kleine Berührung aus. Und dann ist es für mich auch ein Elfmeter, was für mich noch mehr dafür spricht, ist, dass es keine großen Aufreger seitens der Chemiespieler gab. Das ist ja für mich das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, so ein Anzeichen, dass das dann schon okay gewesen sein wird. Und da er halt im Vollsprint war oder es zumindest so aussah, war das für mich voll okay, dass da einer gegeben wird.
Ja, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. War jetzt ein eher leichter Kontakt, völlig klar. der dann aber eben bei dem Tempo ausreicht. Und ich habe da auch verschiedene Stimmen gehört von, das war ein Witzelfmeter, bis der Elfmeter geht völlig klar. Und ja, die Reaktion der Chemiespieler haben das dann ja gezeigt. Und was nehmen wir denn aus dem Spiel mit? Ist Luckenwalde jetzt irgendwo dabei, sich zu belohnen und die Leistung in Punkte umzumünzen und das konstant zu machen? Oder kann man auch sagen, dass Chemie sich in einem kleinen Loch befindet?
Zuerst zur Luckenwalde-Perspektive. Ich glaube, das ist was ganz Gegensätzliches als zu dem, was wir vor allem zu Beginn der Saison hatten, wo sie wirklich gut gespielt und sich nicht belohnt haben. Jetzt war halt ein Spiel, in dem sie kaltschnäuzig waren in der ersten Halbzeit und generell aber wenig investiert haben oder weniger investiert haben, als Chemie das vor allem im zweiten Durchgang gemacht hat und dementsprechend auch mal frech 3 Punkte mitgenommen hat. Das ist was, was wir von Luckenwalde so noch nicht erwarten konnten. Letzte Woche gegen Cottbus war es ja, also die Woche davor gegen Cottbus war es ja auch ein sehr verdienter Sieg. Und jetzt war es ein Spiel, in dem sie nicht sonderlich gut waren verglichen mit dem Gegner, aber halt 3 Punkte mitnehmen. Und das spricht dafür, dass das von dir angepriesene Ketchup-Flaschen-Prinzip bei Luckenwalde wirklich funktioniert oder funktioniert hat. Und dass die Mannschaft jetzt auch mal, ja, dreckig 3 Punkte ergattern kann. Und andererseits bei Chemie, naja, sie haben halt schon ein bisschen overperformed, glaube ich. Gerade als sie da diese lange Streak hatten und dann auf Platz 3, 4, 5 der Tabelle waren. Nicht, dass die Mannschaft eine schlechte ist, aber es ist alles oben so eng. Und jetzt sind sie halt auf Platz 10 gelandet mittlerweile, haben ja auch erst 18 Spiele gemacht mit 29 Punkten. Also haben auch einen Abstand schon zum 11. Platz. Also ich glaube, sie haben einfach ein bisschen overperformed die letzten Woche und Monate. Und weiß nicht, wenn man daran glaubt, an Angstgegner, dann war das halt eh der Angstgegner mit Luckenwalde. Da verlieren sie ja auch gerne mal gegen die. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass Chemie in einer Krise ist oder sowas. Ich glaube, sie sind jetzt einfach an dem Leistungsniveau angekommen, weil sie ein bisschen davor halt über ihrem Leistungsniveau gespielt haben. Und dementsprechend, denke ich, ist das voll in Ordnung.
Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Luckenwalde, auch wenn man tabellarisch schaut, hat da jetzt schon mal ans nächste Grüppchen den Anschluss gefunden, an das, was quasi unter Chemie dann ist, die noch so der Abschluss des Grüppchens darüber sind. Und ja, Chemie pendelt sich da ein, ist ja auch völlig klar. Aufstiegsambitionen hat man ja eh nicht. Man stellt ja gar keine Lizenz und Luckenwalde ist drauf und dran, sich zumindest in eine bessere Position zu bringen, was den Kampf gegen den Abstieg angeht. Und da sind natürlich auch solche Siege gegen Mannschaften auswärts, wo man eigentlich der Außenseiter ist, sehr, sehr wichtig. Und man kann da durchaus zufrieden sein in Teltow Fleming mit der aktuellen Entwicklung. Jetzt belohnt man sich eben. Und ist jetzt schon lang, lang ungeschlagen im neuen Jahr. Der jetzt auch erst zweimal gespielt, zwei Siege gefeiert. Und insgesamt sind es jetzt 6 Ligaspiele in Folge ohne Niederlage für die Mannschaft von Michael Braune. Und darunter eben auch die ersten 4 Siege in dieser Saison. Das heißt, man ist sehr formstark und wird natürlich hoffen, das Ganze so weiterzuentwickeln und das ja, in der letzten Woche komplett ohne Daniel Becker und der wurde jetzt auch bei Chemino eingewechselt. Also der an sich stärkste Mann fehlt. Aber auch bei Chemie muss man sagen, ja, unglückliche Niederlage. Man war dann im zweiten Durchgang klar besser. Luckenwalde vielleicht mal mit der einen oder anderen Kontergelegenheit, klar. Die Räume haben sich dann angeboten, aber der Ausgleich wäre dann alles in allem in meinen Augen auch verdient gewesen für die Mannschaft von Miroslav Jagatic. Da hat dann eben teilweise auch ein bisschen das Glück gefehlt, wenn ich da beispielsweise an Eschel denke, der da Toms abschießt, was gefühlt schwieriger war, als den Ball reinzumachen. Oder Philipp Harand in der Nachspielzeit mit einem technisch schwierigen Ball, den er haarscharf am Kasten vorbeisetzt. War da ein bisschen Pech für Chemie, aber definitiv war es eine Leistungssteigerung im Vergleich zur letzten Partie bei Altklinike und man wird auch dann, denke ich, bald wieder punkten.
Ja, ganz genau. Ich glaube, wir haben jetzt einfach das gesehen, was wir bei Luckenwalde lang nicht hatten. Sie hatten nie Spielglück und jetzt hatten sie einfach mal dieses Spielglück. Das ist natürlich jetzt auf Kosten der BSG geschehen. Aber solche Siege wird es oder solche Spiele wird es immer mal geben, generell in der Liga, dass ein Underdog dreckig mal gewinnt. Vor allem, das muss Luckenwalde da unten ja auch machen, sind wir mal ganz ehrlich. Und dementsprechend kann ich dem nur beipflichten, Hut ab Luckenwalde. Und um das nochmal kurz zu versinnbildlichen, die waren vor ein paar Wochen fast letzter gefühlt oder nur ein, zwei Punkte vom Tabellenletzten. Und jetzt sind sie fast von den Abstiegsrängen weg oder den potenziellen Abstiegsrängen. Also da läuft sehr viel sehr gut momentan.
Ja, sie haben in ihren letzten 6 Partien 14 Punkte geholt.
Ja, das
Und
ist
sie
die
haben 20
Ketchupflasche.
diese Saison.
Ja, die Ketchupflasche.
Also das hat da sehr, sehr gut geklappt. Jetzt ist nur die Frage, wie groß ist die Ketchup-Flasche? Also wann ist sie alle? Weil den Punkteschnitt der letzten Wochen, den wird der FSV Luckenwalde nicht bis zum Saisonende durchhalten. Müssen jetzt eben aus ihrer Sicht hoffen, dass diese Phase so lang wie möglich geht. Und man dann eben irgendwo konstanter punktet und das wird nicht wirklich so in Phasen unterteilt, wo es gar nicht läuft oder wo es komplett läuft, sondern eben ja, sich wie das Eichhörnchen mühsam zum Klassenerhalt ernährt. Und das wird, denke ich, das Ziel sein und macht es natürlich für die Mannschaften dahinter deutlich schwerer. Aber dazu kommen wir noch im späteren Verlaufe der Folge. Kommen wir erstmal zu der Mannschaft, die jetzt nicht mehr Tabellenletzter ist, nämlich zu Germania Halberstadt, die am 20. Spieltag in ihrem 18. Spiel der Saison erstmals gewinnen konnten und das gegen den BAK. Wir haben ja beide in der vergangenen Woche gesagt, dass Halberstadt dieses Spiel nicht verlieren wird. Und ich habe mich ja sogar so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es wird der erste Saisonsieg. Und so kam es dann auch 2:1, hieß es, für Germania Halberstadt. Zunächst begann das Spiel mit einem Platzverweis. Bereits nach 22 Minuten flog Ben Meyer vom BAK vom Platz mit Gelb-Rot. Dann war es in der 39. Minute Paul Gczega mit dem 1:0 für Halberstadt, in der 47. Minute der Ausgleich, allerdings nur in personeller Hinsicht von Irwin Pfeiffer, der mit einem Kung-Fu-Tritt sich glattrot abgeholt hat. Im 10 gegen 10 war es dann aber zunächst der Gastgeber, der erhöhen konnte, Luis Malina, in der 70. Minute mit dem 2:0 und dem BRK gelang nicht mehr viel. In der 88. Minute noch der Ehrentreffer durch Pleron Kraschniki, der den Ball wunderbar in den Winkel gesetzt hat. Tschichos blieb da wie angewurzelt stehen. Aber passiert ist da nichts mehr. Und alles in allem muss ich sagen, von dem Spiel her, der Sieg geht in Ordnung, auch von den Spielanteilen. Also da hatte Halberstadt definitiv mehr. Ja, der BAK hatte da Möglichkeiten, auch noch in der Nachspielzeit eine Gelegenheit. Abgefälschter Ball, wo glaube ich keiner weiß, wie der nicht reingegangen ist. Aber vorher hat Halberstadt das richtig gut gemacht, hatte da auch vorher schon Chancen zum 2:0. In der ersten Halbzeit waren sie auch wirklich gut drauf. Und das dann auch trotz des Verlusts des besten Mannes, Irwin Pfeiffer, der, ja, in der Hinrunde eigentlich nur verletzt war und dessen Hereinnahme jetzt in der Rückrunde doch einiges bewirkt. Der da offensiv gut dabei ist, der sich da aber völlig übermotiviert die glattrote Karte abgeholt hat mit dem Kung-Fu-Tritt in die Brust des Gegners. Ging auch so in Ordnung. Dämlicher war aber noch die gelb-rote Karte von Ben Meyer. Also die zweite gelbe war ja ein normales Foulspiel. Aber fand es schön, dass sie dann nochmal die erste gezeigt haben, wie er da vor einem Einwurf im Mittelfeld dem Gegner den Ball aus der Hand schlägt und sich dafür gelb abholt. Ja, in der Summe macht sowas dann gelb-rot, sehr zeitig. Das ist dann einfach dämlich. Und deswegen belohnt sich Germania Halberstadt gegen den Ex-Trainer mit einer für einen ordentlichen, für einen couragierten Auftritt mit dem ersten Saisonsieg. Und ja, fangen wir mal an mit dem BRK. Das ging so überragend los und jetzt geht da ja wirklich absolut gar nichts mehr. Und das zieht sich ja jetzt schon, ja, ich will schon sagen, über Monate, nicht mal mehr über Wochen. Was ist da passiert? Und es kann ja nicht nur die Kälte sein.
Ich kann es dir nicht sagen, was da genau passiert ist und ob es nur die Kälte ist oder dass es nicht nur die Kälte ist, ist ja klar. Aber was genau da in den Köpfen der Spieler los ist, ich weiß es nicht. Oder ob es wirklich ein Problem ist mit Duda, weil das wurde ich nämlich gefragt, ob Duda gefeuert werden sollte. Und ich habe da momentan keine Antwort drauf. Also ich glaube nicht, dass bei, nicht mal im Ansatz ist beim BRK vor der Saison das Ziel ausgegeben gewesen, dass man aufsteigen muss oder sollte. Allerdings ist die Form der letzten Wochen und Monate, ich glaube, das zieht sich ja seit Mitte November, wo es dann so langsam mit Bröckeln begann. Oder nein, nicht Mitte November, Anfang November, wenn nicht gar Ende Oktober sogar, wo es dann so langsam losging, wo es halt bergab ging. Weiß halt nicht, wie das die Verantwortlichen beim BRK sehen. Also um Gottes Willen, nicht nur fürs Protokoll, ich würde ihn jetzt nicht feuern. Aber da, das ist schon eklatant, auch wie sie auftreten. So, jetzt fällt mir das Spiel gegen Lok Leipzig ein. Das war halt noch unglücklich. Aber das jetzt am Wochenende gegen Halberstadt, auch die Wochen davor bei Greifswald beispielsweise, das war schon eklatant schwach. Bei TB, auch im neuen Jahr bereits, war auch sehr, sehr schwach. Also da läuft wirklich überhaupt nichts mehr. Und ja, es ist halt wie jedes Jahr, wir wiederholen uns hier Woche für Woche, aber was sollen wir sagen, der BRK sieht Anfang der Saison gut aus, hat wahrscheinlich auch overperformed am Anfang der Saison, wir sind da ein bisschen mit auf den Hype-Train irgendwo aufgesprungen, jetzt können wir sagen, retrospektiv, es war falsch, dass wir damit aufgesprungen sind, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was der BRK jetzt ist, weil momentan, wenn man sich nur die Spiele im Vakuum ansieht, würde ich sagen, das ist eine Mannschaft, die den Abstieg spielt. Aber wir wissen ja, dass die Qualität des BRK nicht so schlecht ist. Aber was ist der BRK?
Ja, ich vermute, das, was der BRK wirklich ist, hat er uns noch gar nicht gezeigt. Denn ich glaube, das Einzige, was wir wirklich sagen können, er ist sehr inkonstant. Aber ich glaube weder, dass der BRK so gut ist, wie er am Saisonanfang gezeigt hat, wo auch fairerweise viele Mannschaften Findungsprobleme hatten in dieser Liga und der BRK das ausgenutzt hat. Ich glaube auch nicht, dass er so eklatant schwach ist, wie er momentan zeigt. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da geht ja gar nichts zurzeit. Und ja, man hat gegen Halberstadt verloren. Also, die haben vorher das ganze Jahr nicht gewonnen. Also, ja, auf dem Papier viel schwächer geht's nicht. Und also, da braucht man bei den momentanen Leistungen schon viel Fantasie, um auf den BRK zu tippen. Sage ich mal. Es gab aber eben auch diese Phasen in dieser Saison, wo man eigentlich nicht gegen den BRK tippen konnte. Und das finde ich unglaublich schwierig. Und ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich ähnlich wie Chemie Leipzig, eine Mannschaft, die sich da im Mittelfeld einpendeln wird, die eine Zeit lang überperformt hat, nur der BRK noch in einem viel höheren Maße und die dazu jetzt noch irgendwo auch underperformt, weil auch von der Qualität her so schlecht kann die Mannschaft nicht sein. Und wahrscheinlich braucht es da einfach mal wieder irgendeine Serie von zwei, drei Spielen am Stück, wo es dann auch ergebnistechnisch mal irgendwie wieder funktioniert und man dann wieder reinkommt. Und dann sollte das Ganze irgendwo in einem ruhigen Fahrwasser zu Ende gehen. Und in meinen Augen auch mit Duda, um mich da auch zu positionieren. Da würde ich jetzt nicht dran zweifeln. Und auf der anderen Seite, was machen wir denn mit Germania Halberstadt? Sie haben mit diesem Sieg jetzt vorerst mal den letzten Tabellenplatz verlassen. Sie sind punktgleich mit 8 Punkten mit TB, haben ein Spiel weniger, haben das deutlich, ich will nicht sagen besser, weniger schlechte Torverhältnis mit minus 27. TB steht bei minus 45. Ich sag mal so. Rein theoretisch wäre ja mit dem 17. Platz auf dem Halberstadt steht der Klassenerhalt möglich. Ich glaube daran nicht, dass Rang 17 für den Klassenerhalt reichen wird, aber Gibt es da, außer jetzt Zwickau kommt gut zurecht, Halle kommt irgendwie wieder in die Bahn und der Meister gewinnt gegen den Bayernmeister, gibt es noch, abgesehen davon, wenn das alles eintritt, irgendeine Hoffnung, dass Halberstadt irgendwie nächstes Jahr in dieser Liga spielt?
Naja, Lichtenberg ist zurzeit nicht gut drauf. Es sind jetzt 7 Punkte Rückstand. Aber Halberstadt ist halt auch nur punktgleich mit TB. Das heißt, viel weit entfernt vom roten Licht, vom Tabellenletzten ist man da auch nicht. Vielleicht kann es ja besser werden, wenn ein gewisser Herr Eilers treffen würde oder auch überhaupt mal spielen würde, im Kader stehen würde. Denn darauf möchte ich gern zu sprechen kommen, auch mal ganz kurz. Was ist denn los? Bei wie vielen Toren steht ja ein oder zwei? Zwei? Ja. Ich dachte, es wären 15, Clemens. Was ist da los?
Ja, was soll ich denn sagen? Selbst die Besten irren sich mal.
Und du auch.
Ja, das offensichtlich auch, denn das war eine eklatante Fehleinschätzung. Ja, der Mann ist halt nicht ganz fit. Hatte ja schon viele, viele Verletzungen
Ja, der ist seit 10 Jahren gefühlt nicht mehr fit seit dem ersten Kreuzbandriss.
in den letzten Jahren, und wahrscheinlich war da irgendwo die Idee, dass er mit seiner Erfahrung der Mannschaft weiterhelfen wird, aber ja, klappt nicht ganz. Und ja, er wird keine 15 Tore mehr schießen in dieser Saison.
Oh, dass du das sagst. Dass du das jetzt nicht mehr die Welle weiterreitest, weil du so stur bleiben möchtest und auf dem Eilers-Train bleibst, überrascht mich ein bisschen.
Ja, aber weißt du, was das Problem daran ist, warum ich nicht mehr dran glaube?
Ich bin gespannt.
Man muss spielen, um Tore zu schießen.
Das ist wohl wahr. Aber gut, das reicht auch an Eilers-Talk. Bei der Germania hatten wir es ja öfter mal angedeutet, dass vieles besser aussieht. Sie hatten jetzt einige Spiele, die sie hätten gewinnen können. Nicht unbedingt vom Spielverlauf oder von den Spielanteilen, die sie hatten. Aber gegen Alt-Blienicke zum Beispiel ist es halt bitter, auch wenn du natürlich die schlechtere Mannschaft bist, so spät das Gegentor zu bekommen. Gegen Erfurt natürlich auch wenn es da nochmal eklatanter war, was die Spielanteile wirklich anging. Aber da haben sie ja in 90 plus 6 oder so den Gegentreffer bekommen. Das heißt, klar. Kann man nicht immer so sagen, aber wenn die beiden Spiele anders laufen, könnte es sein, dass Germania Halberstadt jetzt schon 12 Punkte hätte, weil man beide Spiele gewinnt. Jetzt mal so im Vakuum gesprochen. Und dann bist du halt nur noch drei hinter Lichtenberg. Und dann, also ich glaube, zwei steigen auf jeden Fall ab, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass niemand aus der dritten Liga aus dem Nordostgebiet runterkommt. Also Halle oder Zwickau, einen der beiden wird es auf jeden Fall treffen, mindestens einen. Und wenn es einen trifft, musst du halt schon 16. werden. Und das ist halt momentan Lichtenberg. Und wenn dann der NURV-Meister, der Regionalliga Nordostmeister, gegen den Meister der Regionalliga Bayern verliert, sind es schon deren drei mit einmal, die absteigen. Ja. Also ich glaube, du musst schon 15. werden, um die Klasse zu halten. Und das sehe ich gerade halt noch nicht, weil es da noch 12 Punkte und 21 Tore sind, also eher 13 Punkte, die man Rückstand auf den 15. Tabellenplatz hatten. Das sehe ich momentan bei bestem Willen nicht.
Definitiv, aber du sagst eben auch, es ist ja schon noch offen, wie viele am Ende absteigen, und deswegen, und das finde ich irgendwo wieder schön, müssen sowohl Halberstadt als auch TB alles geben, weil theoretisch kann der 17. Platz reichen und dafür musst du kämpfen, wenigstens den zu haben.
Ich glaube, man soll, also ja, stimme ich dir vollkommen zu, aber das Ziel soll der Platz 14 sein und zu Platz 14 sind es von beiden Mannschaften 13 Punkte und so viele Tore, dass es effektiv 14 sind. Ich bin gespannt, ob Halberstadt jetzt diese Welle der Euphorie weiterreiten kann oder anfangen kann, erstmal diese Welle zu reiten. Aber wenn sie das nicht schaffen, sehe ich da halt ehrlich gesagt schwarz, auch wenn sie erst 18 Spiele haben und damit mit anderen Mannschaften geteilt, die wenigsten in der Liga. Dennoch muss da jetzt in den nächsten Wochen nochmal eine ähnliche Leistung kommen wie am vergangenen Wochenende.
Ja, definitiv. Und das dann eben auch in zählbares ummünzen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sie müssen dreifach punkten. Also sich da jetzt irgendwo mit Unentschieden ranzuhamstern, quasi unmöglich. Es müssen die Siege her für Germania Halberstadt und Manuel Rost, der sich ja auch sehr, sehr gefreut hat, war ja auch passend. Es war Mannschaftsabend am Tag des Spiels. Der war dann sicher etwas stimmungsvoller, als er sonst gewesen wäre. Und ja, weiß nicht, ob man es dann am Sonntag geschafft hat, rechtzeitig aufzustehen, um die Spiele der Konkurrenz zu schauen und ob man das OTZ-Abo hatte, um die Partie zwischen dem Greifswalder FC und Carl Zeiss Jena zu sehen, wo Jena erneut gewinnen konnte. Erster Auswärtssieg für René Klingbeil als Cheftrainer von Carl Zeiss Jena, nachdem im vorherigen Spiel gegen TB es ja Verkamp war, der aufgelegt hat für Dedides, war es diesmal umgedreht. Beim Tor des Tages war Sigurs Dedides mit der Vorlage für Pascal Verkamp in der 44. Spielminute zum 1:0 Endstand. Und in meinen Augen war der Sieg auch in Ordnung, weil es ja nach dem Chemnitz-Spiel die zweite recht dürftige Vorstellung vom GFC in Folge war. Oder hast du das ganz anders gesehen?
Nein, definitiv nicht. Der FCC ist jetzt wieder wer in der Tabelle. Ja, also es war ein solider Auftritt auf jeden Fall. Ich kann mich wirklich null beschweren. Am Anfang gibt es da, das war so die dritte, vierte, fünfte Minute, da gab es eine Flanke von der linken Außenseite von Greifswald. Da ist Kunz ein bisschen unsicher, lässt den Ball quasi prallen. Da hat man Glück, dass Striezel auf dem Posten ist und den Ball klären kann. Aber infolgedessen war Jena auf jeden Fall spielbestimmt. Vor allem die ersten 15 bis 25 Minuten hat man von Greifswald eigentlich gar nichts gesehen. Es war noch ein bisschen Abtastphase. Dann kam Jena auch noch besser ins Spiel, hatte ein bisschen mehr Zug nach vorne. Dann gab es halt eine Chance von Richardson, dem Zweiten, der in den letzten Wochen ja überragend gespielt hat, auf Seiten des GFC. Aber da war Kunz dann wieder ganz der Alte und pariert das wirklich gut. Ja, und da gab es dann. Jetzt, ja, vielleicht verwechsel ich es gerade. Ich glaube, die erste Groß-Jena-Gelegenheit, die war danach, als Kamenz den Ball Kraus in die Füße spielt. Der liegt direkt auf Dedides ab und der steht dann da quasi frei vorm Tor. Gut, ein Verteidiger auf der Linie. Kamenz kommt raus, legt sich den Ball ein kleines Stück zu weit zurück und scheitert dann an Kamenz. Das war ein bisschen ärgerlich, weil es da noch wirklich eine, ja, eine sehr, sehr gute Torchance war, aber ein paar Minuten später sollte er ja wieder in Erscheinung treten, diesmal als Vorbereiter für Verkamp, der auch endlich mal wieder getroffen hat. Verkamp hat sich ja so mehr in die Zehnerposition während der Saison jetzt gespielt, einer der besten Assistgeber der Liga. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte das jetzt Nummer 9 gewesen, dürfte er 9 Torvorlagen haben bereits, jetzt halt der 6. Treffer. Und ja, es war schön, dass er sich mal wieder belohnt hat, vor allem auch Dedides, dass er auch, wenn er das Tor nicht macht, offensiv in Erscheinung tritt. Er war wahrscheinlich der beste Spieler bei Jena, fand ich. In der zweiten Halbzeit hat man dann fast wieder einen Elfmeter rausgeholt über Maxi Kraus, aber es war dann leider doch ein bisschen weit entfernt von der Strafraumgrenze oder zu weit entfernt. Aber da hat man Greifswald so ein bisschen kommen lassen. Jena hat es nach vorne versucht, aber war wie immer nicht so zielstrebig, nicht so effektiv vorne. In der 70. Minute gab es ja diese Szenen, als dann drei, vier, fünf Torabschlüsse innerhalb von wenigen Sekunden kamen und man den Ball einfach nicht im Greifswalder Tor unterbringen konnte und den Deckel einfach nicht drauf gemacht hat auf das Spiel. Und dann hat Greifswald nochmal gedrückt, aber Kevin Kunz war immer da, immer präsent, hat Ruhe ausgestrahlt. Und wenn nicht, dann gab es halt noch einen Striezel, der defensiv wirklich alles weggeräumt hat, was ging. Und summa summarum bleibt ein verdienter Auswärtssieg, mal wieder die Null hinten gehalten, was auch wichtig ist. Jetzt ist Jena auf Platz 4 in der Tabelle, hat 20 Spiele, viele haben nur 18, 4 Punkte hinter dem Erzrivalen, der immer noch auf Platz 1 ist. Und der GFC ist 12. mit 19 gespielten Partien. Naja, und Luckenwalde, die 15. sind auf dem ersten potenziellen Abstiegsplatz, haben 18 Spiele, also eine Partie weniger, aber auch nur einen Punkt weniger mit 20 Punkten. Das heißt, auch wenn das Torverhältnis positiv ist, ja, der Blick auf die Tabelle ist es nicht so ganz für Greifswald momentan.
Ja, definitiv. Die haben sich da irgendwie ein wenig Klamm und heimlich nach unten manövriert in den letzten Wochen, beziehungsweise wieder ran an die Abstiegsplätze, was natürlich auch mit dem Run von Luckenwalde zusammenhängt. Man hat halt noch das Puffer von Viktoria Berlin und Meuselwitz dazwischen, die punktgleich sind mit einem deutlich schwächeren Torverhältnis. Aber gut, ist auch noch lange zu spielen. Was mich da wirklich eher beunruhigt, sind die Auftritte der letzten Wochen. Man hatte einen souveränen Auftritt gegen den BRK, wo man wirklich nur mit 3-0 gewinnt, wo man eigentlich höher gewinnen müsste. Und dann kommt gegen Chemnitz eine absolute No-Show und gegen Jena war es auch nicht viel besser. War ja auch erst die dritte Heimniederlage und ja, jetzt muss man da schon irgendwo aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung geht. Vielleicht hat man da zum gewissen Punkt auch sich irgendwo zu früh zu sicher gefühlt.
Ja, durchaus sollte man auf jeden Fall aufpassen. Aber man muss es ja auch so sehen, der GFC spielt jetzt schon länger ohne Kargbo, der immer noch verletzt ist. Benjamina hat jetzt auch wieder gefehlt, ich glaube auch verletzungsbedingt. Dazu in Chemnitz ist es super schwer zu gewinnen, vor allem bei dem Chemnitz in der jetzigen Form, super schwer zu punkten überhaupt. Das ist schon, die sind schon sehr, sehr gut unterwegs momentan. Und ja, okay, aus meinem Mund klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber gegen Jena zu gewinnen, es gibt halt auch leichtere Aufgaben, auch wenn Jena ihnen am Ende die Räume gelassen hat, um noch einen Punkt mitzunehmen. Aber das ist jetzt nicht so, dass sie gegen Mannschaften aus dem letzten Tabellendrittel gespielt haben, was quasi Must-Win-Games wären. Ich meine, wir haben vor 2 Wochen, wenn ich jetzt nicht falsch liege, war das Spiel gegen den BRK. Da waren sie super überzeugend, auch wenn der BRK natürlich keine super Truppe momentan ist. Aber da hat man gesehen, dass sie sowas auch gewinnen können. Und wenn Kargbo wieder zurück ist, der ihr Top-Stürmer ist, auch wenn Richardson, der Zweite, momentan überragend Fußball spielt, wenn der wieder da ist, dann haben wir auch wieder eine andere Mannschaft des GFC. Deswegen würde ich mir da jetzt erstmal nicht so die großen Sorgen machen. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Das stimmt natürlich.
Ja, das war auch eher so bezogen, dass man gefühlt schon diese Planungen für die neue Saison vorantreibt, dass ja jetzt schon feststeht, Roland Groß wird den Verein verlassen, Roland Frabitz wird sein Nachfolger werden und dass man so das Gefühl hatte, ja, diese Saison, die läuft schon irgendwie zu Ende und ja, nächstes Jahr fangen wir dann an, richtig anzugreifen.
Ja, aber ich glaube, bei der Übertragung, was bei der Übertragung oder schon davor wurde auf jeden Fall gesagt, dass die Entscheidung von Kroos nach der Saison aufzuhören schon lange feststand. Das ist jetzt nicht erst, das war schon vor dieser Regionalliga-Saison, so wie ich das rausgehört habe, war schon klar, er macht nicht weiter. Und an die Öffentlichkeit kam das später. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Trainer nicht auch einen Vertrag für die Oberliga hätte. Ich glaube, die müssen sich da hingesetzt haben und gesagt haben, hey, es sieht zwar momentan gut aus, aber der Vertrag für dich gilt für Liga 4 und 5.
Ja, da habe ich jetzt keinerlei Einblicke,
Ich gehe
aber
zumindest davon aus, weil alles andere wäre ja auch irgendwo töricht.
definitiv, nur ist es wirklich diese Frage, was man momentan mit Greifswald machen soll, für mich schwer greifbar, weil sie waren auch ohne Benjamina und Kakpo, als sie da den BRK an die Wand gespielt haben. Aber was sagt uns das jetzt? Ist der BRK noch viel schlechter, als wir gedacht haben? Momentan? Sind sie vielleicht momentan, ich gehe jetzt mal so weit. Sind die momentan vielleicht die schwächste Mannschaft der Liga, der BRK? Weil, also im Vergleich sah der Greifswald da super aus. Davor hatten sie auch nur das Unentschieden gegen Lichtenberg. Die sehen im Jahr 2023 bisher auch alles andere als berauschend aus. Und ja, jetzt diese beiden Vorstellungen. Ist da vielleicht auch der Punkt, dass das etwas geblendet hat? Und ich denke, man wird sich da irgendwo schon wieder fangen. Und ja, gegen Jena kann man mal verlieren. Und alles in allem geht das so in Ordnung. Der Sieg für Jena und war jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, okay, das ist jetzt das Spiel, in dem Greifswald punkten muss unbedingt. Aber ja, ich habe sie auf jeden Fall schon besser gesehen.
Ja, aber noch ein kurzes Ding zu den letzten beiden Gegnern. Jena und Chemnitz haben nach Gegentoren die beste bzw. zweitbeste Defensive der Liga. Und irgendwann merkt man auch, dass halt der Topscorer vorne drin fehlt. Das kannst du mal über ein, zwei Spiele kompensieren. Aber Wenn der Kakpo hat, glaube ich, 7 Tore bis jetzt geschossen. Wenn der vorne drin fehlt, gerade bei so einer Mannschaft, die jetzt nicht oben mitschwimmt und auf jeder Position für Regionalliga-Verhältnisse super besetzt ist, du kannst das mal über einen kurzen Stretch kompensieren, aber nicht die ganze Zeit. Und das sehen wir jetzt bei Greifswald. Aber das wird sich auch wieder geben. Also, Greifswald-Fans, alles gut.
Ja, bin ich grundsätzlich erstmal bei dir. Eine Sache, die natürlich noch bei dem Spiel wichtig ist, ist das Thema Marcel Hoppe. Was war denn da los? 20. Spieltag und erstmalig hat er nicht über 90 Minuten gespielt.
Ich weiß auch nicht. Also ich fordere hiermit ganz offen und ehrlich gegen Balzkopf. Nein, keine Ahnung, Spaß. Weiß ich nicht, was da los war. Aber wenn jener am Ende immer 1-0 gewinnt, wenn er dann mal ausgewechselt wird, dann soll er bitte immer ausgewechselt werden.
Ja gut, es ging ja vorher auch nicht so schlecht ohne ihn, aber auf der anderen Seite, man kann ihn natürlich auch mit Statistiken zum Buhmann deklarieren, denn wenn Marcel Hoppe nicht über 90 Minuten spielt, dann gewinnt jener in 100% der Fälle.
Das ist die sogenannte Marcel-Hoppe-Tabelle.
Und wenn er durchspielt, dann nicht immer. Dann
Lass uns
gibt's irgendwas.
weitermachen.
Aber schauen wir mal zum Spiel, wo wir mehr Tore haben, über die wir reden können. Sagen wir es mal so. Denn Viktoria Berlin traf auf die Hertha Bubis und im Duell der beiden Wundertüten, wenn wir uns an den Saisonbeginn erinnern, gab es insgesamt 5 Tore, so wie man sich das vorstellen konnte, im Duell zwischen zwei jungen Mannschaften. Die Hertha legte dreimal vor, zunächst mit dem 1-0 durch Enza Aksakal nach 10 Minuten. Nach 22 Minuten war es Enes Kütsch per Elfmeter mit dem Ausgleich. Aber in Durchgang 2 ging die Hertha wieder in Führung durch ein Eigentor von Fatih Badscha. Dieses wurde allerdings erneut ausgeglichen, wieder durch einen Elfmeter, wieder Enes Kütsch, der da sicher verwandelt hat, aber kurz vor Schluss war es dann Sonny Zimmer, der das 3:2 zum Sieg für die Hertha Bubis erzielt hat. Und zunächst einmal, Markus, wirst du wahrscheinlich relativ glücklich sein, dass Enes Kütsch erst zum Heimspiel gegen Hertha zum Elfmeterschützen geworden ist und das noch nicht im Heimspiel gegen Jena war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe 3-2 getippt. Und dann ist mir aufgefallen, als ich mich schon gefreut habe, dass ich 3-2 für Viktoria getippt habe und nicht für Hertha. Naja. Aber Viktoria hätte durchaus 3-2 gewinnen können, in meinen Augen. Denn Hertha BSC 2, auch wenn sie dreimal vorgelegt haben, war nicht zwingend die bessere Mannschaft. Das waren sie vielleicht phasenweise. Gerade in der Anfangsviertelstunde haben sie direkt sehr früh gedrückt und waren sehr präsent, auch im letzten Drittel. Und von Viktoria kam da noch nicht so viel. Aber spätestens nach dem 1-1 fand ich schon, dass Viktoria auf jeden Fall die bessere Mannschaft war. Ich muss auch sagen, an der Stelle beide Elfmeter sind für mich komplett fein. Siehst du das ähnlich?
Ja, glaube, da gibt es
Perfekt.
wenig zu diskutieren. Das waren klare Treffer im Strafraum.
Gut, perfekt, das wollte ich nur kurz abgehakt haben. Ja, und dann kommt so das 1-2 auch ein bisschen aus dem Nichts, so wirkte das auf mich mit der Hereingabe von der rechten Seite. Ich weiß, war das auch Aksakal? Nee, wer hat denn die Hereingabe gegeben? Ich habe es jetzt gar nicht notiert.
Ich hätte jetzt gesagt, Aksakal, aber ich bin auch nicht mehr 100%ig sicher, bin ich ehrlich.
Man mag es uns nachsehen, dass wir nicht immer die Namen von allen Spielern der zweiten Mannschaft kennen oder wissen, wer was gemacht hat. Es kam auch so ein bisschen aus dem Nichts und dann hat mir Viktoria auch wieder besser gefallen, eigentlich, ehrlicherweise. Dann gibt es den zweiten Elfmeter und dann kann man schon fast denken, okay, das Spiel geht 2-2 aus. Für Hertha 2 wäre das auf jeden Fall super gut gewesen, gemessen am Spielverlauf. Für Viktoria ein bisschen ärgerlich, aber. Ja, Zimmer setzt der Torte dann die Kirsche auf und macht dann das 3-2. Ja, das ist, glaube ich, ähnlich, nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so drastisch, aber ähnlich wie Luckenwalde, die auch ein bisschen unverdient gewonnen haben oder frech, wenn man es nett formulieren möchte. Und genauso war das auch, genauso hat Čović nach dem Spiel auch gesagt. Sie mussten leiden, sie mussten viele Wege gehen. Sie mussten das irgendwie, oder sie haben es irgendwie gewonnen, auch wenn das eher ein Spiel ist, das man nicht zwingend gewinnt. Das ist auch eine Qualität von Hertha 2. Gerade jetzt im Kalenderjahr 2023 gefallen mir generell beide Mannschaften sehr, sehr gut und besser als in der Hinrunde auf jeden Fall. Andererseits, Viktoria Berlin, ja, die hatten schon ein gutes Pensum auch die letzten Wochen und haben auch sehr gut gespielt. Das ist jetzt natürlich irgendwo ein Nackenschlag, aber es spiegelt sich jetzt auch irgendwo wieder, nicht wieder, Entschuldigung. Viktoria ist 13. und hat einen Punkt auf Luckenwalde Vorsprung. Und dieses Viktoria Berlin, wie es die letzten Wochen aufgetreten ist, wirkt für mich nicht wie jemand, der nur einen Punkt von einem potenziellen Abstiegsplatz entfernt ist. Hertha hat 3 Punkte mehr als Viktoria, also 4 Abstand zu Luckenwalde. Also Viktoria Berlin gefällt mir zurzeit schon sehr, sehr gut. Hertha 2 spielt auch alles andere als schlecht. Und das war echt ein cooles Spiel oder cool, die Highlights anzusehen. Das ganze Spiel haben wir ja beide nicht verfolgt. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall, um das in deinen eigentlichen Worten mal wieder zu
Erfrischender Kick.
spiegeln. Es war der sogenannte erfrischende Kick und da muss ich nicht mal auf die Wetteranzeige von Berlin schauen, ob es das wirklich war. Das haben die Spieler schon allein geregelt. Und ich gehe da völlig mit. Viktoria steht zwar da jetzt wirklich nur einen Punkt über einem Platz, der potenziell dazu führen können, dass man nächstes Jahr Oberliga spielen muss. Aber es wirkt nicht im Ansatz so, als wären die da in Gefahr. Dafür spielen sie viel zu gut, verlieren das Spiel jetzt wirklich eher unglücklich. Und so belohnt sich die Hertha. Kann genauso gut umgedreht ausgehen. Dann reden wir genauso nur umgedreht, weil dann hat Viktoria 24 und Hertha 21. Also das nimmt sich in meinen Augen recht wenig. Und ich glaube, sie sind beide auf dem richtigen Weg. Und das ist ja auch das, was wir vor der Saison schon gesagt haben. Das sind junge Mannschaften. Die zweite Mannschaft sowieso, aber auch Viktoria komplett neu zusammengewürfelt. Und dann muss man sich da eben erstmal finden und dann wird das auch laufen, weil das Talent definitiv gegeben ist. Und dann können wir eigentlich auch die Partie beschließen und schauen zum Abschluss des Sonntags. Da gab es, und ich zitiere da den Ostsport-Kommentator, das kleine Thüringen-Derby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem ZFC Meuselwitz, in dem Meuselwitz mit 2:0 verloren hat, denn Erfurt mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause von Weinhauer und Seidemann zum 2:0 und somit steht der Aufsteiger weiter auf Tabellenplatz 1. Und ja, alles in allem würde ich schon sagen, nicht unverdient der Sieg, oder?
Es macht immer Spaß, über den Erzrivalen in diesem Podcast zu reden. Ja, nicht unverdient. Es war jetzt aber nicht so das Spiel, was ich erwartet habe. Ich habe zwar 2:1 getippt, also ein knapperes Ergebnis, aber ich hätte mir Erfurt schon dominanter vorgestellt, vor allem in der ersten Halbzeit, weil da war es dann doch ziemlich ausgeglichen. Da hat Meuselwitz so die erste richtige Großchance des Spiels, als Starzef nach einer Ecke noch gerade so, oder was ist gerade so, aber auf der Linie klären kann. Und das hat Erfurt erst so ein bisschen wach gemacht. Dann gab es einen langen Ball auf Mergel, der dann an Fietz scheitert. Und die erste Halbzeit war extrem ausgeglichen. Da hatte man vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass Erfurt patzen könnte. Aber in der zweiten Halbzeit sind sie einfach cool geblieben. Es zeigt sich halt auch wieder ein neues Element bei Erfurt im Spiel, dass sie nicht nur diese ganz wilden offensiven Spiele gewinnen können, sondern auch mal wirklich besonnen und ruhig agieren können und solche Spiele dann auch ziehen. Dann ist es halt Weinhauer in der 53. nach einem Einwurf, der das 1:0 markiert. Ist kein Torwartfehler, aber Fietz sieht unglücklich aus in den Fernsehbildern. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall behaupten. Da erwischt Weinhauer ihn auf dem falschen Fuß, schickt den Ball ins kurze Eck, wenn Fietz wohl davon ausgeht, dass er jetzt lange geht, sieht sehr unglücklich aus. Er fällt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber naja, und das 2:0, 3 Minuten später, ich meine, dass sie innerhalb von kurzer Zeit treffen können, haben wir die Woche davor beim Spiel bei Lichtenberg 47 gesehen. Dass Seidemann dieses Tor macht, ist grotesk und eine Frechheit eigentlich, weil er schon 10-mal abgegrätscht wurde und der Ball schon 10-mal weg ist und beim 11-mal macht er doch das Tor. Ich weiß nicht, wie diese Defensivreihe vom ZFC Meusewitz das Heiko Weber nach dem Spiel erklären konnte, dass sie den Ball da nicht klären und rausschlagen konnten. Ja, und dann steht es halt 2-0 und Meusewitz macht dann, kann dann nicht mehr viel nach vorne zusetzen. Das Spiel ist dann schon fast gelaufen, als Reitl in der 75. Minute die rote Karte sieht, der hat wahrscheinlich zu viel DFB-Pokal unter der Woche gesehen. Wie bei Nürnberg gegen Düsseldorf war das, ja. Wenn er Hairola da nicht legt als letzter Mann, gibt es vielleicht das nächste Gegentor. Dann ist das Ding auch gelaufen. Und Meusewitz relativ chancenlos in der zweiten Halbzeit, auch wenn sie den ersten echt gut dagegen gehalten haben. Aber Erfurt gewinnt schon, verdient am Ende auf jeden Fall und bleibt damit Tabellenführer.
Ja, das ist definitiv dieser Punkt, der ja auch schon in der Partie gegen Lichtenberg zu sehen war. Sie gewinnen eben auch mittlerweile diese Spiele, die jetzt nicht irgendwie berauschend sind. Da finden sie eben den Weg, am Ende mindestens einen Treffer mehr zu haben als der Gegner. Und das ist, wie es bei Ostsport so gern gesagt wird, im Stile einer Spitzenmannschaft. Und Meuselwitz hat sich dennoch teuer verkauft über Strecken in dieser Partie. Lutz Lindemann hat es ja sogar so gesagt, dass er den Auftritt trotz der 2-0-Niederlage bedeutend besser fand als beim 4-0-Erfolg in der Woche zuvor gegen Halberstadt.
Ich schätze Lutz Lindemann sehr und höre ihm gerne zu, wenn er was erzählt. Aber man sollte nicht alles, was er sagt, vielleicht immer glauben, möchte ich nur zu dem Take sagen.
Ich habe das jetzt auch nur zitiert.
Ich möchte es nur, es ging auch nicht, ich möchte es nur angemerkt haben, so generell.
Ja, also in jedem Fall war es kein schlechter Auftritt
Das
von
stimmt.
Meuselwitz, da können wir uns einig sein. Aber Erfurt macht es dann eben gut. Also so gut, dass sie besser sind, dass der Sieg auch in Ordnung geht und sie auf Tabellenplatz 1 verweilen können. Nur können sie da nicht ganz so entspannt verweilen, weil eine Partie und fürs Wochenende auch zunächst direkt abgesagt wurde, aber direkt auf den Montag verlegt wurde und gestern ausgespielt wurde. Nämlich Energie Cottbus gegen Lichtenberg 47. Und ja, Luca hat ja mehrfach schon auf dem 5-0 für Energie getippt. Hat nie recht gehabt. Jetzt hat er auf dem 1-0 getippt und jetzt kommt das 5-0. Ja, dominanter Auftritt bei Lichtenberg, lief nichts zusammen. Wehling in der 8. Minute mit dem 1:0. In der 21. Minute Borgmann per Fallrückzieher zum 2:0. Schon vor der Pause machen es Eisenhut und Hottmann ganz, ganz deutlich. Und im zweiten Durchgang Scherbakowski mit dem 5. Ja, Cottbus gerade im ersten Durchgang, am Anfang jeder Schuss ein Treffer. Auftritt war alles in allem. Ja, souverän und von Lichtenberg haben wir aber auch absolut nichts. Muss man einfach mal klipp und klar so sagen.
Ich glaube, du hast dich beim 2-0 versprochen. Das hat doch Lionel Messi geschossen.
Ja, der
Der
Messi,
Messi
der.
der Lausitz.
Ich habe das jetzt absichtlich nicht erwähnt, in der
Ich
Hoffnung, dass
weiß.
du es eventuell nicht tun würdest, aber
Ich weiß.
wie konnte ich nur erwarten, dass du mir diesen Gefallen tun würdest?
Hier mal eine Frage an Ostsport. Falls jemand, der bei Ostsport arbeitet oder so, sich das hier regelmäßig oder auch nicht regelmäßig anhört, was zum Teufel geht bei euch ab? Was zum Teufel? Ja, klar, da steht Messi, das kommt in den Algorithmus. Okay, cool. Was zum Teufel, Mann? Gucken die sich jetzt bei River Plate-Fans oder so oder irgendwelche Fans von südamerikanischem Fußball, geben Messi ein, mit einmal gucken sie dann Energie Cottbus gegen Lichtenberg 47? Also, nee. Also, Klemme, ich kritisiere dich ja oft und gern für deine Sprüche. Und man sagt dann auch immer, oh, wenn wir gerade aufnehmen, dann sagen immer, oder manchmal dann gesagt, Markus gerade aufgestanden und gegangen. Aber sorry, also, selbst wenn du dir Mühe gibst, kannst du das nicht toppen. Und das ist vollkommen positiv gemeint, weil, sorry, Ostsport, das ist nicht das erste Mal dieses Jahr. Der Messi der Lausitz. Was soll das denn?
Ja, es hilft halt für den Algorithmus.
Hochnot peinlich in meinen Augen. Klar, bringt Klicks, bringt Geld. Ich glaube, da machen wir uns nichts vor. Aber naja, ich wollte es nur erwähnt haben. Auf jeden Fall ist der Messi der Lausitz, wie er jetzt seit neuestem auch von seinen Mannschaftskollegen genannt wird, vor dem Spiel zum Spieler des Jahres gewählt worden von den Fans. Und man hat es auch gesehen, warum. Und da hat er gedacht, ich mache jetzt mal ein Vollrückzieher-Tor. Schicker Treffer auf jeden Fall, auch wenn er da natürlich sehr, sehr frei steht. Bei Lichtenberg ging gar nichts. Ich weiß nicht. Zu dem Spiel oder bei den Highlights ist mir eigentlich nur eingefallen, die führen 4-0 mit 4 Schüssen aufs Tor. Und es war dann ja nach dem 4-0 die 40. Minute, das war der 4. Schuss aufs Tor. Meine erste Frage war, und das meine ich wirklich komplett ernst, mein erster Gedanke war, was sagt Pele Worte zur ersten Halbzeit? Nur 4 Schüsse aufs Tor, rastet er aus, wie gegen Halberstadt? Oder was, sie haben ja komplett an die Wand gespielt, oder wenn sie halt eine Chance hatten, war sie drin, von nicht mehr kam ja gar nichts, aber war Pele Wollitz dann sauer? Wir wissen es nicht.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen, um die zu beantworten. Denn ja, wenn Axel Burgmann Lionel Messi ist, also dann frage ich mich natürlich, seit wann ist Messi Außenverteidiger? Vielleicht ist Axel Burgmann auch der bessere Außenverteidiger als Lionel Messi, wissen wir ja nicht. Alles gut möglich. Aber vielleicht sollte dann auch Pele Wollitz Thomas Tuchel sein und
Oh, nee, also don't disrespect my boy Thomas. Das geht gar nicht. Nee,
es
nee,
geht
nee,
ja
nee.
auch um trotz sportlichen Erfolgs
Nein.
entlassen zu werden, weil nur 4 Schüsse aufs Tor gegen Lichtenberg im ersten Durchgang.
Wolltest du jetzt, dass Peter Wollitz entlassen wird?
Ja, also ich sag mal so, wenn der Kollege Axel Burgmann Lionel Messi ist und Pele Wollitz für ein 5-0 entlassen werden sollte, dann ist das für mich immer noch der verständlichere Take, als Axel Bockmann als Messi zu bezeichnen.
Man kann auf jeden Fall eins zu Pele Wollitz sagen, und ich habe schon viel über ihn gesagt. Nach dem Spiel gibt er ein Interview. Weiß nicht, ob du das auch noch dir angesehen hast. Er sagt dann, es kommt am Ende der Saison, also es geht um den ersten Tabellenplatz, wer dann schlussendlich Meister wird und die Relegation darf. Sagt er, es kommt auf Nuancen an, stimme ich ihm vollkommen zu. Und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen viel reininterpretiere, aber er sagt dann sowas wie, da steht auch nicht zwingend die bessere Mannschaft auf Platz 1. Und ich habe das für mich jetzt so interpretiert, dass er momentan findet, vielleicht habe ich das falsch verstanden, dass Rot-Weiß Erfurt unverdient Erster ist. So, ich habe das als Schuss gegen Erfurt verstanden.
Boah.
Ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, möchte ich hier ausdrücklich sagen. Aber für mich klang das so ein kleiner Schott Richtung Thüringer Landeshauptstadt. Dass er da, weil er dann extra so betont, das muss dann auch nicht die beste Mannschaft sein oder die spielerisch beste Mannschaft sein. Weiß nicht, ob das an seine eigenen Jungs gerichtet war oder halt an die aus Erfurt oder vielleicht auch Chemnitz, die ja punktgleich mit Energie Cottbus hin und nur ein schlechteres Torverhältnis haben bei gleich viel gespielten Partien. Das fand ich spannend. Und das, wenn Pele Wolfs das hier hört, schreib uns gerne Mail. Ich will es unbedingt wissen, was du meintest, weil das hat mich wirklich brennend interessiert.
Ja, vielleicht meint er aber auch, ja, man zeigt, dass man es kann gegen Lichtenberg, verliert aber vorher zweimal, dass man es dann eben, dass er seine Mannschaft schon als spielerisch Beste sieht, aber ja, sich auch nicht sicher ist, ob das am Ende des Tages wirklich reichen wird.
Klar, es ist ja auch nur Regionalliga. Ne? Du kannst hier, es geht hier nicht darum, wer spielt den schönsten Fußball und den attraktivsten Fußball. Da musst du auch mal eklig und garstig spielen. Das ist ja nicht, weiß nicht, das Weiße Ballett oder sonst was. Aber trotzdem, wie gesagt, ich weiß halt nicht, an wen das gerichtet hat. Gut, von mir aus war es jetzt genug Energie und Wallets Talk. Ich würde auf Lichtenberg kommen, außer du hast noch was.
Ja, nee, da würde ich auch gern hin.
Ay caramba, Muratik. Why do you let me down? Das sieht schon echt schlecht aus, teilweise in den letzten Wochen bei Lichtenberg. Gegen Erfurt war es voll okay, kann man nichts sagen. Aber das, du kannst gegen Cottbus verlieren, vor allem aus Lichtenberg. Da musst du dich so abschießen lassen. Ich mache mir
Ja.
langsam echt Sorgen.
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir hatten das ja in der Hinrunde noch, dass es da auch mal diese Aussetzer gab. Und man dann aber immer gut zurückgekommen ist. Das ist jetzt, ja, sag ich mal, irgendwo, das, was ich hoffe, erwarte, dass das sich jetzt auch in den nächsten Spielen wieder zeigen wird, dass da die Reaktion kommt, aber ich bin ehrlich, momentan sehe ich schwarz. Vorher die Spiele hat man eng gehalten, alle. Hat gegen Greifswald gepunktet, gegen Halberstadt, okay, auch nur unentschieden gespielt und gegen Erfurt und den BFC Dynamo knapp verloren. Ist jetzt irgendwie, ja, begeistert war ich von den Auftritten auch nicht, aber war alles noch so weit in Ordnung. Und dann kommt diese Nummer hier. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Man hat 5-0 gegen Erfurt im Hinspiel verloren. Übrigens, Reaktion darauf war der 0-0 gegen Cottbus. Man hat 6-0 beim BRK verloren. Man hat auch 3-0 gegen die Hertha Bubis mit einem schwachen Auftritt verloren. Aber eventuell war das der schwächste Auftritt von Lichtenberg in dieser Saison. Und da braucht es auch eine ganz klare Reaktion, am besten schon am Wochenende gegen Chemie Leipzig.
Die letzten fünf Gegner Lichtenbergs waren auswärts, also das erste Spiel 2023, auswärts beim BFC 2-3 Niederlage, dann kam 2-1 zu 1 gegen Greifswald und dann bei Germania Halberstadt und dann halt das 3 zu 4 gegen Erfurt und das 0 zu 5 gegen Cottbus. Wenn ich dich in der Winterpause gefragt hätte, aus den nächsten fünf Spielen, wie viele Punkte erwartest du bei Lichtenberg? Was hättest du gesagt? Aus den fünf, die jetzt gespielt wurden. Ungefähr, grob, aus dem Bauch raus. Kannst du auch sagen, 4 bis 6 oder so.
Vier bis fünf.
Ja, 4 bis 5 und das sind 2. Klar, Lichtenberg, Erfurt und auch der Lichtenberg, Erfurt. Cottbus, Erfurt und auch der BFC sind jetzt nicht die Mannschaft, wo man sagt, Lichtenberg muss da gewinnen. Aber halt gegen Halberstadt müssen sie halt gewinnen, wenn sie da unten einigermaßen raus wollen. Gegen Greifswald, das 1 zu 1 ist dann voll okay. Jetzt stehen sie halt mit 2 Punkten aus diesen Spielen da und die nächsten 5, du hast es erwähnt, Heimspiel gegen Chemie am kommenden Wochenende. Wochenende drauf bei Alt-Glienicke, die jetzt wieder nicht gespielt haben, aber die sind ja auch mal, die sind dafür gut, mal zu patzen oder für Torfestivals. Dann zu Hause gegen Luckenwalde in 3 Wochen, 2,5 Wochen. Das wird ein extrem spannendes und wichtiges Spiel generell da unten. Dann zu Hause gegen Babelsberg und dann bei Meuselwitz. Wie viele Punkte aus den 5 Spielen sollten Sie holen? Klar, 15 wäre am besten, aber was auch realistisch ist.
Sie müssen da eigentlich mindestens 6 Punkte holen, in meinen Augen.
Glaubst du das auch?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Und das tut mir im Herzen weh, das zu sagen, weil ich ja schon einen kleinen Sweet Spot für Lichtenberg im Laufe der Saison entwickelt habe. Aber sie haben, glaube ich, so ein bisschen das Luckenwalde-Syndrom momentan, das wir am Anfang der Saison bei denen hatten. Die spielen dann auch, die haben dann Spiele drin, wo sie gut sind oder phasenweise eine sehr gute Mannschaft und die bessere Mannschaft in dem Spiel, aber belohnen sich nicht ausreichend. Habe ich so das
Ja.
Gefühl.
Ja, aber dann kommen halt auch wieder solche Nicht-Auftritte.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, das ist jetzt Coping auf einem ganz anderen Level, aber lieber habe ich den Nicht-Auftritt gegen Cottbus als gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf,
Ja,
oder?
wir hatten aber auch gegen Halberstadt einen Nicht-Auftritt.
Wenn da das 2 zu 0 von Adi Kunle gemacht wird, sieht das Ding auch wieder anders aus.
Ja, und hätte meine Oma Räder, wäre sie ein Fahrrad. Also, das ist dann immer schwierig zu argumentieren, aber das ist dann eben die Sache gegen Erfurt, das war ein ordentlicher Auftritt. Ein Spiel, was du eigentlich auch nicht verlieren solltest.
Jetzt halt das Problem, also wir verlieren es halt. Das ist Luckenwalde-Syndrom.
Aber also momentan gefällt mir das gar nicht. Du hast jetzt in den nächsten 5 Spielen. 6 Punkte ist schon das Minimum, weil in meinen Augen musst du die Spiele gegen Luckenwalde und Meuselwitz gewinnen, damit das überhaupt direkte Konkurrenten bleiben.
Muss eigentlich mehr als 6 Punkte holen. Ich habe jetzt, glaube ich zumindest, weil ich habe jetzt natürlich die Spiele von Luckenwalde und Meuselwitz jetzt nicht direkt angeguckt, aber die beiden Spiele müssen sie gewinnen. Und
Ja,
dann
das ist
woanders noch
das
ein, zwei
Minimum.
Punkte woanders holen, dass sie da wirklich, jetzt haben sie 5 Punkte auf Luckenwalde und 6 Punkte auf Meuselwitz und mit so einem Torverhältnis von minus 24, Meuselwitz hat 6 Punkte mehr und minus 11. Also es sind effektiv 7 Punkte Unterschied, Rückstand. Du musst diese Punkte versuchen aufzuholen. Gerade in den nächsten 5 Spielen, du musst gegen Meuselwitz zu Hause gewinnen. Sonst bleibt dir fast nur übrig zu hoffen, dass nur zwei absteigen.
Ja, ich auch so nur mal vom Torverhältnis gesehen. Lichtenberg steht mittlerweile bei minus 24. Halberstadt im Vergleich steht bei minus 27. Da haben sie sich jetzt schon angenähert.
Und
Haben jetzt mit.
Lichtenberg hat, oh sorry.
Er hat mehr Gegentore kassiert als Halberstadt. Das würdest du jetzt
Das,
wahrscheinlich auch gerade sagen.
genau, ja.
44 Stück jetzt bereits. Halberstadt bei 41. Also, das ist schon übel. Und momentan, das war so ein Gedanke von mir vor der Folge. Es kann doch so viel passieren in der Liga. Aber wenn ich mich bei einem Team festlegen müsste, dann würde ich sagen, Lichtenberg bleibt auf dem 16. Platz. Ich sehe da momentan weder nach oben noch nach unten eine realistische Option, dass sich was verändert.
Ist die Murat-Tick-Love-Story von mir und ihm auserzählt, weil er bald entlassen wird?
Das glaube ich nicht.
Ich hoffe auch nicht. Murat, ich glaube
Das
an dich.
glaube ich nicht, weil er die Mannschaft dann doch immer wieder gut genug einstellt und ich eigentlich auch damit rechne, dass er in der Lage ist, das wieder besser gedeichselt zu bekommen, zumindest spielerisch. Und
Ja, weil sie deichseln das ja nur gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, wenn sie gerade 5-0 abgeschossen werden. Das Problem ist doch so Spiele wie gegen Viktoria Berlin vor, das war noch letztes Jahr, ich glaube, vor der, ne, parallel zur WM, als sie das verloren haben. Wichtiges Spiel, verlieren das. Greifswald jetzt nur 1-1, Germania Halberstadt nur 1-1, aber dann gewinnen sie halt noch ein paar Wochen vorher oder bevor die WM überhaupt losging, gegen Lok Leipzig. Oder sie kriegen halt eine 6-0-Klatsche oder 5-0-Klatsche. Die haben jetzt zweimal 5-0 und einmal 6-0 verloren, wenn ich richtig im Kopf bin. Also von diesen 44 Gegentoren sind 16 in 3 Spielen. Wie wertet man das? Super schwer in meinen Augen.
ja, das definitiv. Nur auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, was sind die realistischen Ansprüche, die man in Lichtenberg haben konnte vor der Saison?
Klar, die Ansprüche sind nicht sonderlich hoch, aber dennoch ist es enttäuschend irgendwo. Oder sollten nicht sonderlich hoch sein, weil ich glaube, wir haben es in der Preview zur Saison gesagt, die Mannschaft wurde vor allem mit Spielern verstärkt oder aufgefüllt, die davor kaum Regionalliga-Erfahrung hatten. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Gakpetu verletzt war. Der ist der beste Scorer von denen oder zumindest noch einer der besseren Spieler auf jeden Fall in der Offensive. Der wird oft nicht eingesetzt oder erst eingewechselt und das verstehe ich einfach nicht. Auch wenn es natürlich von mir eine Außenseiterperspektive ist, die jetzt nicht hier das Lichtenberg-Spiel sieht. Aber jetzt hat er, glaube ich, auch wieder nicht gespielt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er verletzt war oder gesperrt. Aber das ist generell auch schon so ein Ding, das man auch öfter die Saison gesehen hat. Und ich weiß halt nicht, was ich da. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Sweet Spot entwickelt für Lichtenberg. Ich hoffe, sie halten die Klasse. Aber da müssen jetzt gerade in den nächsten 5 Wochen, das werden die entscheidenden Wochen für die Mannschaft sein. Und ja, das wäre alles von meiner Seite, wenn du noch was hast.
Nee, habe ich wenig dazu zu sagen. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass Gakpetu bisher einmal in der Startelf stand im Jahr 2023. Das war beim 1-1 gegen Greifswald. In den Partien davor und danach gegen BFC Dynamo und gegen Halberstadt wurde er eingewechselt. Und gegen Erfurt und gegen Cottbus war er zwar im Kader, hat aber nicht gespielt. Auf der anderen Seite gehört aber auch dazu, er hat seit Anfang Oktober hat er zwei Tore erzielt, die waren beide beim 4-2 gegen Lok, sonst hätte er nicht getroffen.
Ja, wie viele Tore hat er? 5 oder 6?
Er hat insgesamt 6 Tore.
Ja, und Lichtenberg hat insgesamt 20. Wie viele Tore hat Lichtenberg jetzt in diesem Kalenderjahr geschossen?
7.
Fünf. Sieben. Sieben, ja. Okay, da hatten sie davor 13. Und davon hat er 6 Tore. Also, ich meine, gegen Erfurt hat es funktioniert, dass sie viele Tore gemacht haben. Aber sonst ist es jetzt halt nicht so. Gut, muss man sehen, aber muss ich nicht verstehen. Ich muss ja nicht alles verstehen.
Nee, definitiv nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie das Ganze zu beurteilen ist. Aber gut, belassen wir es dabei und beobachten einfach, was Lichtenberg 47 macht. zumindest in meinen Augen, und das nicht nur, weil er sehr, sehr sympathisch wirkt, sollte Muratic da noch fest im Sattel sitzen. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir den 20. Spieltag abgefrühstückt. Und nach einer kurzen Verschnaufspause für euch können wir dann noch unseren kurzen Ausblick auf Spieltag Nummer 21 geben. Und damit willkommen zurück. Und jetzt tippen wir noch den 21. Spieltag der Regionalliga Nordost. Und da gibt es natürlich wie immer 9 Partien, wie ihr das gewohnt seid. Und los geht es am Freitag mit 3 Partien. Und eine davon wird auch übertragen. Und zwar ist das die Partie zwischen dem Berliner AK und Rot-Weiß Erfurt. Die gibt es bei der Funke Mediengruppe Thüringen zu sehen. Und Markus, was erwartest du denn und was erwartet Luca denn von der Partie?
Genau, Luca hat mir freundlicherweise seine Tipps zukommen lassen und nur kleiner Disclaimer, er hat sie mir heute Nachmittag geschickt, aber ich habe sie erst jetzt aufgemacht, nachdem auch ich getippt habe, gerade eben in der Pause. Und wir tippen beide einen 2:0 Auswärtssieg für Rot-Weiß Erfurt.
Ja, bin ich jetzt nicht so weit weg, ich sage 3-0 für Erfurt.
Ja, das Vertrauen in den BRK bei uns dreien ist sehr groß, ich sehe es schon.
Ja, ehrlich gesagt nicht vorhanden. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Partie. Da trifft vielleicht die Mannschaft der Stunde momentan, der FSV Luckenwalde, auf die VSG Altklinike, die ja mal wieder einen Spielausfall zu beklagen hatte. Und was erwartest du denn da?
Ich würde erst mal fragen, was du erwartest, weil ich mir vorstellen kann, dass wir hier drei unterschiedliche Tipps haben.
Da bin ich mal gespannt. Altinike ist ja sehr, sehr auswärts stark und ich sage, die Magie endet, es stockt mal wieder in der Ketchupflasche. 3-1 Altinike.
Okay, wir haben zwei unterschiedliche Spielausgänge. Luca ist bei dir mit einem Sieg von Aldinicke mit 2 Tore Differenz, einem 2:0. Ich bin da noch der Luckenwalde-Believer, aber ich sage auch 2:2, eben weil Aldinicke auswärts gut aussieht immer. Und ich denke aber, dass ein Punktgewinn für Luckenwalde drin ist.
Ja gut, bei Altklinike, es macht ja auch keinen großen Unterschied, wo sie spielen.
Wohl wahr.
Aber du hast jetzt wirklich erwartet, dass ich auf Luckenwalde tippe?
Ja, du, das ist deine Ketchup-Flasche und ich weiß nicht, wie groß die ist.
Ja. 6 Spiele groß. Zumindest Stand jetzt.
Gucken wir mal.
Und die dritte Partie am Freitagabend ist dann zwischen Lok Leipzig und dem Greifswalder FC alle Spiele um 19 Uhr. Und was erwartet Luca denn da?
Luca erwartet einen 3:1 Heimerfolg für Lokomotive Leipzig. Ich dagegen bin bei einem 1:1 gelandet, eben weil, also wir haben jetzt kurz nach 19 Uhr und Lok spielt jetzt und Doppelbelastung unter der Woche, nicht so viel Erholung wie andere Mannschaften. Deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob Kargbo zurückkommt. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass Kargbo wieder spielt. Und dass da nach vorne auch mehr geht, mehr Entlastung geht und deswegen unentschieden 1:1.
Nee, da bin ich auf Lukas Seite, wie schon bei Luckenwalde, und sage, es gibt ein 2-0 für Lok Leipzig.
Ich habe eher das Gefühl, dass Luca dir auch seine Tipps geschickt hat und du hast sie jetzt gerade abgeschrieben. Und ein bisschen verändert so. Kannst
Damit
du.
es nicht auffällt, damit es dem Lehrer nicht auffällt, dass ich die Hausaufgaben abgeschrieben habe.
Genau den Vergleich wollte ich gerade bringen.
Als ob ich von Luca abschreiben würde.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme.
Gehen wir mal weiter zum Samstag und schauen wir mal, ob das so weitergeht. Und fangen wir an mit der Partie zwischen Babelsberg und Viktoria Berlin. Für mich vielleicht eine der 2 Partien, die sehr, sehr schwierig zu tippen ist an diesem Spieltag. Da bin ich gespannt. Das könnte jetzt in alle Richtungen gehen.
Ja, fang du doch mal an mit einer Richtung.
Ja, und ich halte mich neutral in der Mitte, als wäre ich Schweizer und sage 1-1.
Du hast bei Luca abgeschrieben. Der sagt 2-2.
Und du hast dich hier auf einen Sieger festgelegt.
Ich habe mich hier auf Sieger festgelegt, aber ich muss dazu sagen, ich habe es gerade eben getippt in der Pause. Und ich hatte erst drin stehen, 2-1 Viktoria. Dann dachte ich, nee, die gewinnen nicht. Dann hatte ich 2-2. Dann habe ich überlegt, okay, 3-2 Babelsberg. 3-2, 5 Tore. Ach komm, geh mal auf 3-3. Aber dann bin ich bei einem 3-1 Heimerfolg für Babelsberg 0-3 gelandet. Und bei dem bin ich geblieben.
Ja, also hast du dann irgendwie gedacht, okay, Semih Kezgin entscheidet, Phil Harris schießt wieder die Elfmeter statt Enes Kütsch.
Ich habe getippt, dass sie keinen Elfmeter bekommen. Oder maximal einen. Nee, 3-1. Ich glaube, Babelsberg gewinnt das irgendwie. Ich ist so ein Bauchgefühl. Ist wirklich ein reines Bauchgefühl. Weil eigentlich spricht fast mehr für Viktoria in dem Spiel, finde ich. Dafür
Ja,
zumindest, dass sie einen
ich
Punkt
glaube
holen.
auch.
Mindestens einen Punkt holen.
Ich, ja,
Aber so ein
ich glaube, ich wäre
Bauchgefühl.
auch eher bei Viktoria gewesen als bei Babelsberg.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich
Aber
dann am Samstag die Kicker-App aufmache und da steht dann 1-2. Irgendwie will mir das nicht so im Kopf. Ich weiß nicht warum.
ja. Aber vielleicht steht ja ein 1-2 bei Lichtenberg gegen Chemie Leipzig.
Spoiler-Alarm, das steht bei mir wirklich genauso drin.
Vielleicht habe ich mir auch deine Tipps heimlich angeschaut.
Na gut, um Gottes Willen. Lieber nicht.
Und deswegen immer was anderes getippt.
Oh,
Was sagt denn Luca zu der Partie?
wenn du, oh du, teaserst hier einen Lichtenberg-Believer an nach unserer kleinen Hate-Speech. Luca sagt auch 3 Tore im Spiel, aber dreimal für die BSG. 3-0 Auswärtssieg.
Ja, 3 Tore sage ich auch, und zwar für Chemie Leipzig.
Und
Und
4
eins für
für
Lichtenberg.
1.
Nee. Eins für Lichtenberg. 3-1 Chemie. Irgendwie fehlt mir gerade die Fantasie, an Lichtenberg zu glauben.
Ich war kurz davor, Lichtenberg mindestens einen Punkt zu geben, aber dachte mir, da würde ich alles, was ich davor die letzte Viertelstunde geredet habe, komplett obsolet mitmachen. Und das kann ich nicht bringen.
Ja, irgendwo gibt es auch mal die Trendwende.
Ja, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass Lichtenberg da wieder überrascht, auch weil es zu Hause ist. Aber nee. Nee.
Kommen wir zur dritten Partie am Samstag, die um 13:30 Uhr stattfindet und bei OneFootball gestreamt wird. Das kann man sich als Pay-per-View für 3,49 € dann auch ansehen. Da trifft der ZFC Meuselwitz auf Energie Cottbus. Und hier muss ich sagen, würde es mich sehr wundern, wenn wir nicht alle der gleichen Meinung sind.
Wir sind nicht alle der gleichen Meinung, das kann ich dir jetzt schon verraten. Fang du doch mal an.
Ja, also ich war hier recht langweilig und sag 2-0 für Cottbus.
Luca ist euphorisch wie immer und 4-0. Ich sage auch, dass Meuselwitz kein Tor schießt. Du siehst, wo ich gerade hin will. Ich
Ja, bist du
glaube,
denn des
es
Wahnsinns?
gibt das erste Mal. Das erste Mal im Leben des ZFC Meuselwitz oder in der Saison des 2022-23. Es gibt das erste Unentschieden. 0-0.
Also.
Mir hat, das ist aber
Ich gu
nicht, weil ich sage, dass Cottbus so schwach war oder so, aber mir hat einfach, mir gefällt Meuselwitz in den letzten Wochen zu Hause, auch wenn die jetzt nicht die größten Anzahl an Heimfans haben. Aber die gefallen mir zu Hause einfach sehr gut und ich glaube, die können das sehr, sehr gut verteidigen. Ich lasse mir aber noch natürlich eine Tür offen. Entweder es endet so 0-0 oder die werden abgeschossen.
Es war übrigens der letzte Spieltag der letzten Saison, als Meuselwitz zuletzt unentschieden gespielt hat.
Ja,
Zu
und
Hause 1-1 gegen Babelsberg.
Heiko Weber machet 0-0. Wäre gut.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch kurz über ein Unentschieden nachgedacht.
Aber weil Meuselwitz einfach keine
Aber
Unentschieden spielt, tippt man es halt eigentlich
ja,
nicht, ne? Ja.
dann habe ich mir gesagt, Meuselwitz spielt nicht unentschieden. Lassen wir mal.
Nee, die kommen jetzt.
Ja, das sagen wir schon lange, aber ich sag mal so, hätte Cottbus gestern nicht so hoch gewonnen, wäre es mir schwerer gefallen, auf Cottbus zu tippen, zumindest. Schauen wir mal zum Sonntag, denn da haben wir auch noch 3 Spiele. Um 13 Uhr trifft der FC Carl Zeiss Jena auf den BFC Dynamo. Damit kommen wir zum zweiten angekündigten Spiel, welches schwierig zu tippen ist. Ich bin mir recht sicher, was du tippst.
Ja, das ist bekannt.
Das brauchen wir eigentlich gar nicht zu erwähnen. Zur Übertragung hier beim FC Carl Zeiss auf der Website wird geschrieben, dass das auch über die OTZ, also über die Funke Mediengruppe Thüringen, laufen soll. Bisher gibt es dazu keine Ankündigung. Ich sag mal so, ihr werdet es vermutlich auf unserem Twitter-Account lesen, wie es am Ende aussieht.
Wenn wir es nicht
Aber
wieder
du wirst
vergessen.
das Ganze ja. Ja, das ist natürlich auch gut möglich. Ich sag mal, du wirst es ja mit deinen eigenen Augen sehen. Und was tippt denn Luca zu dem Spiel, was du sehen wirst? Weil, ja, wie gesagt, dich brauchen wir nicht fragen.
Ja, Luca tippt 1-1 und ich sehe zum dritten Mal in meiner Vorstellung 0-0 in Folge und ich werde auch nicht damit aufhören. Es läuft ganz gut mit dem 0-0. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es, glaube ich, gejinxt, weil ich es ausgesprochen habe, aber es läuft gut mit dem 0-0 und so lange werde ich erstmal das weiterfahren.
Ja, also wenn Jena jetzt weiter gewinnt, dann bedankt euch als Fans bei Markus, der tippt euch in die Spitzengruppe.
Ich tippe uns zum Champions League-Sieg in ein paar Jahren, also immer 0-0.
Champions League Finale, 0-0-Tipp, klar.
Ja, nach 90. Gibt gute Quote. Was tippst du denn?
Ja, ich sag, Carl Zeiss Jena zu Hause noch ungeschlagen. Und dabei bleibt es auch 1-0 für den FCC.
So euphorisch und zuversichtlich möchte ich auch immer bei Zeiss sein.
Ja, schwierig wird's. Da können wir uns recht sicher sein. Parallel gibt es noch ein Berliner Stadtduell zwischen den Hertha Bubis und TB. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Luca tippt einen 2-1 Heimerfolg für Hertha 2. Ich habe es ähnlich, ein 2-0 für Hertha 2 gegen TB.
Also ich habe jetzt vor schätzungsweise 10 Minuten getippt und wechsle hier
Oh
immer zwischen dem Spieltag und meinen Tipps.
oh. Oh
Weil mir jetzt auch sicher, ich habe auf irgendeinen Hertha-Sieg getippt. Jetzt gucke ich hier rein, jetzt steht hier ein 1-1. Okay,
oh.
nehmen wir mit.
Dann nehmen
Irgendwas werde ich
wir.
mir dabei gedacht haben.
Das wird auch nicht mehr geändert. Man muss ja dazu
Nö.
sagen, TB. Jena war, das Jena-Spiel war jetzt nicht so gut, aber die sehen schon besser aus mit dem neuen Trainer. Gerade auch
Ja,
defensiv.
und außerdem im Hinspiel haben sie den ersten Punkt geholt mit dem
Den hatte ich
3-3. Als du
damals.
auf den TB-Sieg getippt hast
Genau, ja. Und dann haben sie knapp
und in
kurz
der
vor Ende.
Nachspielzeit noch das
Ja.
3-3 fällt.
Aber sie haben auch noch kein Tor geschossen unter dem neuen Trainer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das letzte Spiel ist jetzt
Ja, das
ausgefallen.
wird sich
Da
jetzt
waren sie noch
ändern.
nicht erfolgreich.
Kourbaschian hat sich gegen Jena mit dem Pfosten angenähert und diesmal trifft er ins Tor. Karl Albers reklamiert diesmal die Phantomtore zurecht und dann gibt es den Punkt.
Um
Einfache
Gottes
Nummer.
Willen. Um Gottes Willen.
Und um 16 Uhr wird der Spieltag dann beschlossen vom Chemnitzer FC und Germania Halberstadt. Diese Partie wird im MDR live übertragen. Und im Hinspiel konnte Halberstadt da ja seinen ersten Punkt holen. Jetzt gab es den ersten Sieg am vergangenen Wochenende. Klar, sie spielen jetzt auch noch unter der Woche im Nachholer gegen Chemie Leipzig. Aber gibt es da wieder eine Überraschung durch die Germania?
Also Luca tippt 5-0 CFC. Was tust du?
Wann hat Luca getippt? 3-0 CFC.
Ja, ich bin auch bei einem 3-0. Ja, Luca tippt doch gefühlt jede Woche einmal 5-0 oder alle 2 Wochen mindestens einmal. Deswegen, ich habe, als ich das gerade aufgemacht habe, schon geschmunzelt, weil ich dachte, warum gewinnt Cottbus nicht 5-0? Ja, aber ich glaube, also da muss schon mit dem Teufel zugehen, dass Halberstadt da was holt.
Ja, auf
Vor
jeden
allem, und
Fall.
man ist zurück und mit dem. Weiß ich nicht.
Ja, eben. Und wenn man Justin Eilers nicht loslassen will, dann hat man es halt auch nicht anders verdient.
Das sagst du, das ist deine Partikularmeinung.
Ja, sagen wir mal so, nächste Woche werden wir dann auch noch andere Spiele zum Analysieren haben, denn am Mittwoch gibt es zwei Nachholspiele zwischen Halberstadt und Chemie Leipzig sowie zwischen Viktoria Berlin und Chemnitz. Das Spiel zwischen Viktoria Berlin und Chemnitz wird dann also, wenn ihr die Folge am Release-Tag hört, heute Abend ausgetragen, wird übertragen beim MDR und aktuell, nur um das mal kurz erwähnt zu haben, läuft die Partie zwischen Lok Leipzig und Babelsberg. Nach 19 Minuten steht es bereits 2-0 für Lok.
Oh, das wusste ich gar nicht, siehst du? Vielleicht ändere ich mein
Sascha
Paris per Kipp
Pfeffer
doch auch.
in der 4. Minute, Tobias Dombrova in der 14.
Oh, weil.
Also,
Darf ich meinen Tipp bei Babelsberg Viktoria noch ändern?
nö.
Ach, scheiße.
Ich muss die Folge hier noch cutten und auch wenn die Champions League Nordost unsere wahre Liebe ist, heute Abend ist richtige Champions League und das interessiert mich doch ausnahmsweise auch mal. Bis dahin will ich fertig sein. Deswegen keine Zeit, deine Tipps zu ändern. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen, Feedback, Kritik, Anregungen oder ähnliches habt, dann kontaktiert uns gerne entweder auf Twitter unter @rno-podcast oder per Mail unter regionalliga-nordostpodcast@web.de. Wenn ich es nicht vergesse, ist genauso wie die Ankündigung, was wo übertragen wird, dann landet die Folge auch in die Regionalliga Nordost Fangruppe auf Facebook. Auch da kann man gerne diskutieren. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Markus. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir, den 20. Spieltag auseinanderzunehmen, so wie die Cottbusser Offensive samt Lausitz Messi die Lichtenberger Defensive.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Und euch natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und dann hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.